89.
1960er und 1970er Jahre, ein Foto türkischer Bauarbeiter, die Pause machen. Vor Adelberg, ein Schweizer Stück Österreich. Österreich, bis jetzt haben wir uns nur wenig mit seiner Grenzziehung beschäftigt. Einmal haben wir das konfliktbeladene Thema des Gebietsverlustes schon im Track 58 angesprochen und in Track 99 wird es noch einmal um Südtirol gehen. Dabei ließe sich auch eine Geschichte Österreichs allein mit Fokus auf seine sich verändernden Grenzen erzählen. Vom Grenzfluss Enns bis zu den Grenzen um und in Österreich-Ungarn, von den Bruchlinien nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Verschwinden der Nordgrenze durch den Anschluss, von Abwehrkämpfen, Grenzverträgen und Volksabstimmungen. Am roten Strich auf der Landkarte offenbart sich ganz deutlich das oft fatal Perspektivische an der Geschichtsschreibung. Die Besitznahme von Land wird von der Eroberungsseite aus als nahezu natürlicher Zuwachs hin zu einem sich danach konstituierenden Gebietskörper wahrgenommen. Das Verlieren von Land kommt hingegen im emotionalen Territoriumsgedächtnis einer Amputation gleich. Doch unsere Gebietsverluste sind ja gleichzeitig wiederum der nahezu natürliche Zuwachs der anderen hin zu deren Gebietskörper, der sich ja danach erneut wieder konstituiert. Um beim anatomischen Vergleich zu bleiben, Landverschiebungen gleichen quasi Transplantationen, mit der gesamten Bandbreite von Abstoßung bis zum völligen Zusammenwachsen. Und wessen ist dann dieses territoriale Organ, dieses von Kultur und Historie durchblutete Stück Geografie? Letztlich werden wir wohl unausweichlich zurückgeworfen auf die prinzipielle Fragwürdigkeit von Grenzen und die grundlegende Problematik territorialer Abtrennungen in Form von Reichen und Imperien, aber auch von Nationalstaaten. Wollen wir die westliche Grenze des heutigen Österreichs in den Blick nehmen und damit sowohl das bestimmende als auch das fluktuierende Moment an diesem Konzept Grenze. Denn der Umgang der Menschen mit dem Drinnen und Draußen, dem Hier und Dort, den In- und den AusländerInnen, sagt vielleicht mehr über die humanen Entwicklungen einer Gesellschaft aus als Grabbeigaben, Herrschaftsinsignien oder Monumentalbauten. Die Schweiz, mal war sie für die ÖsterreicherInnen das Land der aufrührerischen Feinde, mal das der freundlichen Nachbarn, mal zog man über die Grenze, um dort Arbeit zu suchen, mal kamen die Fabriksherren von drüben hierher, um billige Arbeitskräfte zu finden. Oft war das Nachbarland Hoffnungsland in schwierigen Zeiten, manchmal auch eine Geldquelle für den Aufbau der eigenen Wirtschaft. Das Verhältnis zwischen Vorarlberg und der Schweiz war stets konfliktbeladen und inspirierend zugleich, man misstraute und bewunderte sich gegenseitig und zog oft Nutzen aus den Unterschieden dies und jenseits des Rheins. Vorarlberg unterscheidet sich kulturell merklich vom übrigen Österreich. Im Ländle werden im Gegensatz zu den anderen Bundesländern keine bayerischen, sondern alemannische Dialekte gesprochen. Der prägende Fluss ist der Rhein, nicht die Donau. Dabei waren die Herrscher Österreichs, also die Habsburger, als Fürsten aus dem Schweizer Aargau ursprünglich mit Vorarlberg viel näher verwandt als zum Beispiel mit dem bayerischen Wien, in dem später ihre Hofburg stand. Gerade die Schweizer stellten sich aber ab dem 14. Jahrhundert offensiv gegen die Habsburger, wehrten sich gegen deren Besitzansprüche und trugen im 15. Jahrhundert einen zentralen Teil dieses blutigen Konflikts wiederum in Vorarlberg aus, das allerdings tief habsburgisch und katholisch blieb, während sich die Schweizer Grenzkantone mehrheitlich der Reformation anschlossen. In geografischer Hinsicht sind schon seit dem 16. Jahrhundert landwirtschaftliche Flächen auf Vorarlberger Seite im Besitz von Schweizer Gemeinden. Und auch in wirtschaftlicher Hinsicht waren die Schweiz und Vorarlberg seit jeher eng miteinander verwachsen. So wurde im 17. Jahrhundert auch in Vorarlberg Schweizer Käse hergestellt. Textilhändler aus der Ostschweiz brachten im 18. Jahrhundert Baumwolle zur Verarbeitung in den Bregenzer Wald und trugen damit die Industrialisierung ins Ländle, das um 1900 das am stärksten industrialisierte Gebiet der Monarchie war. Und auch der Schmuggel von Waren und Menschen war immer wieder Thema der Grenzregion. Die Schweiz und Vorarlberg, geeint durch die Sprache, geschieden durch die Religion, ökonomisch verbunden, politisch getrennt und mittendrin menschliche Schicksale. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie wurde die Schweiz für viele VorarlbergerInnen zu einem Hoffnungsland. Kaisertreue machte schließlich ohne Kaiser keinen Sinn mehr und die wirtschaftliche Unversehrtheit der Schweiz, im Gegensatz zum daniederliegenden Österreich, hatte eine große Anziehungskraft. In der Schweiz gab es eine Pro-Vorarlberg-Bewegung, die Hilfsgüter für die Vorarlberger Bevölkerung sammelte und die Anschlussbemühungen der Vorarlberger AktivistInnen an die Schweiz unterstützte. Doch es gab auch Gegner der Vereinigung auf Schweizer Seite. Man wollte das sorgsam austarierte Verhältnis zwischen Sprachen und Konfessionen in der Schweiz nicht durch einen zusätzlichen Kanton mit deutschsprachigen Katholiken ins Ungleichgewicht bringen. In einer Volksabstimmung sprachen sich im Jahr 1919 jedenfalls 80% der abstimmenden VorarlbergerInnen dafür aus, Verhandlungen über einen Beitritt Vorarlbergs zur Schweizerischen Eidgenossenschaft aufzunehmen. Doch bei den Friedensverhandlungen von Saint-Germain blieb ihr Anliegen ungehört. Mit der Errichtung der Ersten Republik wurde Vorarlberg ein selbstständiges Bundesland in Österreich mit eigener Landesregierung. Als in Vorarlberg noch über einen möglichen Anschluss an die Schweiz diskutiert worden war, war auch viel vom demokratischen Vorbild jenseits der Grenze die Rede gewesen. Rund ein Jahrzehnt später schien dieser Wert keine Bedeutung mehr zu haben. Der christlich-soziale Vorarlberger Landeshauptmann Otto Ender war maßgeblich an der Zerstörung der Demokratie in der Ersten Republik beteiligt. Er meinte, das Volk sei nicht reif für die Demokratie und müsse vor sich selbst, vor seiner eigenen Vielstimmigkeit und seinen widersprüchlichen Interessenslagen beschützt werden. Otto Ender war von Dezember 1930 bis Juni 1931 selbst Bundeskanzler. Unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß war er federführend an der Verfassung des austrofaschistischen Ständestaates vom 1. Mai 1934 beteiligt, in der es hieß, dass nun das autoritäre Prinzip des sogenannten Ständestaates eingeführt werde. Am 12. März 1938 wurde Vorarlberg unter dem Jubel der einheimischen Nationalsozialisten mit ganz Österreich dem Deutschen Reich angeschlossen. Bereits kurz nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde Vorarlberg mit Tirol zu Gau-Tirol-Vorarlberg vereinigt und verschwand als selbstständige Gebietskörperschaft von der Landkarte. Die seit dem 17. Jahrhundert bestehende jüdische Gemeinde von Hohenems, deren Mitglieder großteils bereits im 19. Jahrhundert vor allem in die Schweiz abgewandert waren, wurde nun zwangsweise gänzlich aufgelöst und die noch ansässigen Juden wurden in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Die Bilanz des NS-Regimes sieht in Vorarlberg nicht anders aus als in anderen Regionen des Deutschen Reichs. Neben tausenden Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen, wurden etwa 2000 VorarlbergerInnen wegen politischer Opposition eingesperrt, mindestens 115 Personen in ein Konzentrationslager eingeliefert, wenigstens 80 aus politischen Gründen hingerichtet oder auf andere Weise zu Tode gebracht und über 300 Menschen fielen dem Euthanasieprogramm zum Opfer. Politische Gegner des NS-Regimes, Wehrdienstverweigerer und jüdische BürgerInnen versuchten über die Schweizer Grenze zu entkommen. Bis August 1938 war das in vielen Fällen noch möglich, dann beschlossen die Schweizer Behörden allerdings, die Grenze zu schließen und die jüdischen Flüchtlinge zurückzuschicken. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Vorarlberg von 1945 bis 1955 zur französischen Besatzungszone. Die Schweiz erwies sich für das Ländle als wichtige Geldquelle im Punkto Wirtschaftswachstum und damit als zentral für den Aufstieg Vorarlbergs zu einer der führenden Industrieregionen. Mit Hilfe einer eigenen Verrechnungsstelle für die Geschäfte mit der Schweiz und mit Schweizer Frankenkrediten wurde die Wirtschaft in Vorarlberg wieder angekurbelt. Und das zu einer Zeit, als die Verbindungen zum restlichen Österreich noch abgeschnitten waren, der Kontakt nach Deutschland verboten und ein europäischer Markt noch nicht erreichbar war. Außerdem war Vorarlberg weitgehend von größeren Kriegsschäden verschont geblieben. Während anderswo in der Endphase des Zweiten Weltkriegs ganze Städte ausgelöscht wurden, kam es in Vorarlberg nur im Zuge der Befreiung durch die französische Armee zu einzelnen Bombardierungen und Artillerieangriffen, die zwar im Zentrum von Bregenz großen Schaden anrichteten, ansonsten aber Wohngebiete, Industrieanlagen und die Verkehrsinfrastruktur weitgehend unbehelligt ließen. Als Standortvorteil erwies sich auch die Tatsache, dass in Vorarlberg während der NS-Zeit einige Infrastrukturprojekte realisiert worden waren, die auch in der Nachkriegszeit noch genutzt werden konnten. Von Straßenbauten bis hin zu den Kraftwerken der Vorarlberger Illwerke. Gebaut hatte man sie mit Hilfe von Geldern, die zuvor von den sparfreudigen Landesregierungen der Zwischenkriegszeit angesammelt worden waren und mit der Arbeitskraft von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, die unter unmenschlichen Bedingungen hatten härteste Arbeit verrichten müssen. Die französische Besatzungsmacht war, besonders im Vergleich zur sowjetischen im Osten Österreichs, ein Glücksfall für Vorarlberg. Statt Maschinen zu demontieren und Unternehmen zu beschlagnahmen, wie das in den östlichen Bundesländern geschah, bemühten sich die Franzosen um eine rasche Wiederherstellung der Wirtschaft und nahmen dafür sogar in Kauf, dass schwer belastete Nationalsozialisten nach wenigen Wochen Anhaltelager bereits wieder in den Führungsetagen der Textilfirmen saßen. Dank der stabilen Lage profitierten die westlichen Bundesländer und damit auch Vorarlberg ab 1948 zusätzlich noch von den Investitionskrediten des nach dem amerikanischen Außenminister benannten Marshallplans. Praktisch sämtliche Textilunternehmen und zahlreiche Tourismusbetriebe im Ländle erhielten auf diesem Wege günstige Kredite. Die Einwohnerzahl Vorarlbergs erhöhte sich zwischen 1939 und 1948 um 23% und das Bevölkerungswachstum blieb auch in den folgenden Jahrzehnten ungebremst. Zwischen 1951 und 1971 wuchs die Bevölkerung um fast 50% von 194.000 auf 277.000. Ein erheblicher Teil der Zunahme ging auf das Konto von Zuwanderern. In den ersten Jahrzehnten nach 1945 waren es vor allem Männer und Frauen aus Kärnten und aus der Steiermark, die in der Vorarlberger Industrie Arbeit fanden. Trotzdem litt ganz Österreich ab den 1950er Jahren an einem echten Arbeitskräftemangel. So viele Männer waren ja im Krieg gefallen oder vom NS-Regime ermordet worden. Dieser Mangel an Arbeitskräften hemmte das Wachstum, obwohl die Wirtschaft schon zu boomen begann. Man fürchtete um den Aufschwung und den Wohlstand, den dieser versprach. Und so wurden Anwerbeabkommen abgeschlossen, die den rechtlichen Rahmen für die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte bildeten. Das erste Anwerbeabkommen, das 1962 mit Spanien vereinbart wurde, zeigte nur wenig Wirkung. Doch nach dem Abschluss der Anwerbeabkommen zwischen Österreich und der Türkei im Jahr 1964 und zwischen Österreich und der Föderativen Sozialistischen Republik Jugoslawien 1966 wanderten über 250.000 Menschen aus der Türkei und aus Jugoslawien in Österreich ein, rund 25.000 davon in Vorarlberg. Aus dieser Zeit stammt auch das hier präsentierte Foto, auf dem man türkische Gastarbeiter sieht, die unter einem Baum im Gras sitzen und offenbar gerade Essenspause machen. Im aktuellen Diskurs hört man nur selten, welchen Anteil diese GastarbeiterInnen am wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand in Österreich hatten. Ihre Mithilfe war auch ein wesentlicher Faktor zur Verlängerung des Urlaubsanspruchs und zur Arbeitszeitverkürzung in Österreich. Die 40-Stunden-Woche kam 1975. GastarbeiterInnen übernahmen die Tätigkeiten, die von ÖsterreicherInnen verlassen worden waren. Die sterbende Textilindustrie mit ihren niedrigen Löhnen war am Land ihr Hauptarbeitsgebiet. In Wien wirkten sie in der Baubranche, in der Gastronomie und in jenen Produktionsbetrieben, die sich im entstehenden Speckgürtel rund um die Hauptstadt ansiedelten. Ab Mitte der 1970er Jahre drängten dann die jungen Jahrgänge Österreichs nach und nach auf den Arbeitsmarkt, der nicht schnell genug für mehr Beschäftigung sorgen konnte. Politische Kräfte forderten jetzt die Rückführung der GastarbeiterInnen, um Platz für InländerInnen zu schaffen. Obwohl das zu einem nicht unbeträchtlichen Teil eine Milchmädchenrechnung war, gingen tatsächlich auch viele GastarbeiterInnen wieder zurück ins Herkunftsland. Viele jedoch blieben. Aufgrund der steten Unsicherheit, ob und wie lange dieses Bleiben möglich sein werde, ließen zahlreiche AusländerInnen ihre Kinder im Heimatland bei den Großeltern zurück. Für die Zerrissenheit dieser Menschen, mehrerer Generationen, ist Österreich, das sie schließlich eingeladen und von ihrer Arbeitskraft profitiert, sie aber strukturell nicht unterstützt hatte, mitverantwortlich. Österreich und seine Grenzen nach innen und außen. Politisch, ökonomisch, religiös, sprachlich, kulturell, repräsentiert durch menschliche Schicksale. Auf die eine oder andere Art sind wir wohl allesamt Grenzgängerinnen.